Ja, nun habe ich Jan Peter im Gespräch. Ich begrüße dich. Hallo.
Ja, schönen Tag. Hallo.
Ja, du warst ja von Februar 1990 ungefähr oder vielleicht schon ein bisschen eher bis April 1991 bei der DAZ, also bei der anderen Zeitung hier in Leipzig. Der hast du mit herausgegeben und warst auch Chefredakteur. Die Anfänge liegen ja im Informationsblatt des Neuen Forbes in Leipzig. Kannst du dich erinnern, wie das damals entstanden ist?
Ja, damals gab es natürlich in so einer Situation, in der alles in Bewegung war, so ab Sommer 1989, als klar war, irgendwas würde passieren, gab es pausenlos irgendwelche Treffen, Diskussionsrunden und alles ja auf so einer Zettel- und Flüsterbasis, also ein ununterbrochenes Treffen ohne jede Social Media und ohne jedes Internet, das war sehr interessant. Und in irgendeiner Wohnung, da waren dann immer irgendwie 60 Leute in so einer Wohnung, hieß es dann mal, ja, neues Forum, wir brauchen Informationsgruppe, wir brauchen irgendwie Menschen, die was mit Flugblättern machen, und da habe ich mich gleich gemeldet. Ich wollte immer schreiben. Ich komme vom Schreiben, vom Gedichteschreiben, von irgendwelchen Untergrundblättern. Und da haben sich noch ein paar andere gemeldet, die ich auch alle nicht kannte. Und da waren wir plötzlich zu fünf, diese Informationsgruppe. Und dann ging es darum, dass aus presserechtlichen Gründen, wir wollten das ja alles irgendwie unter Ausnutzung der DDR-Gesetze machen, also die DDR-Gesetze nutzen, um sozusagen die DDR dann irgendwie auch vorzuführen, brauchte man einen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts. Und da die anderen alle eher älter waren und schon Familie hatten und ich der Jüngste und keine Familie hatte, habe ich gesagt, ach, nehmen wir meinen Namen. Und da war ich mit einem Schlag der verantwortliche Redakteur. Und das war erstmal ein Titel und das musste dann im Laufe der Zeit mit Inhalt gefüllt werden. So ungefähr ist das entstanden. In einer Küche auf dem Fußboden zwischen 50 anderen Leuten, die andere Gruppen gegründet haben parallel, die Umweltgruppe, die Frauengruppe, die was auch immer Gruppe.
Wie alt warst du damals?
Naja, das war im September 89, da war ich also gerade 20.
Wie waren denn die Bedingungen? Daraus hervorgegangen ist aus diesem Informationsblatt dann ja auch ein ganzer Verlag. Wie waren die Bedingungen, um dann im November 89 einen unabhängigen Zeitungsverlag zu gründen? Also das stelle ich mir recht schwierig vor in dieser Phase.
Naja, das Gute war, dass es das ja quasi für so eine kurze Zeit, vielleicht von 4 bis 8 Wochen, überhaupt keine Regeln mehr galten, aber noch nicht dieser Druck des Westens so da waren, wie nach der Maueröffnung, dieser große Druck auf eine bestimmte Richtung. Es flog irgendwie im Oktober bis Anfang, Mitte November alles in die Luft und keiner wusste, wo es wieder aufkommen würde, also im Guten wie im Schlechten. Und da haben wir eben wirklich die DDR-Gesetze ausgenutzt. Es gab ja in dem Sinne eigentlich offiziell keine Zensur. Es gab eben nur eine Beschränkung der Papierzuteilung, eine Beschränkung der Druckereikapazitätszuteilung und so weiter und so weiter. Es gab ein Verbot von Kopiermaschinen. Also damit gab es dann eben, die Zensur wurde nicht inhaltlich, sondern technisch ausgeübt. Das war ein ganz interessantes Prinzip in der DDR. Und wir haben dann uns auf all diese ganzen Gesetze berufen, die zwar schon seit 20, 30 Jahren da war, aber die noch nie einer getraut hat, sie zu benutzen. Und wir haben einen Verlag gegründet, sind ins Ministerium nach Berlin gefahren, haben gesagt, der muss jetzt eingetragen werden. Dann haben die uns da eine Stunde warten oder stundenlang warten lassen, haben gesagt, okay, wenn wir jetzt wieder fahren müssen, dann wird die nächste Montagsdemo in Leipzig eben genau den Namen dieses Ministers rufen. Schwupp, hat man den Termin und die Genehmigung. Und so ungefähr in dieser Art und Weise lief das alles ab. Aber natürlich ohne richtigen Plan, es war in den Moment hinein gedacht und das kam uns unglaublich kühn und verwegen vor, aber es war eben dann doch sehr deutsch, weil wir sind dann, am Ende sind wir eben doch nach Berlin gefahren und haben um eine Genehmigung nachgesucht und haben nicht die LVZ zum Beispiel besetzt und gesagt, das ist jetzt unser Verlag. So brav oder so wenig tollkühn waren wir am Ende dann eben doch.
Ist ja auch nicht so einfach, so eine LVZ zu besetzen, obwohl man sich das manchmal im Nachhinein wünscht, dass ihr das damals getan hättet, wenn man die weitere Geschichte der LVZ bedenkt.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwie sowas wie Ende Oktober, Anfang November 1989 wäre es vielleicht möglich gewesen, auch Mitte November noch. Also jetzt, es ging gar nicht um Gewalt, aber es ging darum zu sagen, das sind jetzt wir hier. Und aber wir sind auf die Idee gar nicht gekommen. Schon das, was wir uns getraut haben, erschien uns so weitreichend im Vergleich zu dem, was noch vor 2, 3 Monaten möglich war, dass wir alle, glaube ich, von unserem eigenen Mut überrascht, bestürzt, berauscht waren. Und das war ja auch wirklich berauschend. Aber viele ungarische, polnische vor allen Dingen, Oppositionsfreunde haben uns schon damals immer gesagt, ihr seid viel zu brav, ihr seid viel zu deutsch, ihr fragt viel zu oft um Genehmigungen. Und im Nachhinein, damals dachten wir, ja, was meinen die nur damit? Jetzt im Nachhinein verstehe ich die, glaube ich, ein bisschen besser.
Ja, bei einer Zeitgleich sind ja auch noch andere Zeitungen entstanden, zum Beispiel am bekanntesten vielleicht die andere in Ost-Berlin. Gab es da auch einen Austausch zwischen den verschiedenen anderen Zeitungen und waren die alle so ein bisschen ans neue Forum gekoppelt zu Anfang?
Ich glaube, wir haben ziemlich spät, Anfang Januar, bei irgendeinem Koordinierungstreffen, es gab dann so republikweite, also DDR-weitere Koordinierungstreffen, so von Mediengruppen, da haben wir das erste Mal davon gehört, dass es eben auch die anderen in Berlin und in Magdeburg und ich kannte nicht so viele, 5, 6 von diesen Initiativen, so über 40 waren es am Ende, die so die andere hießen. Da waren wir am Anfang natürlich ein bisschen, haben gedacht, oh nee, jetzt sind wir, wer ist jetzt die Ersten, wer sind die Ersten und so. Das war so ein bisschen so ein Wettlauf. Das war wenig koordiniert. Es war wirklich mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander. Es war auch so kompliziert, sich auf das wirklich sich beizubringen, Zeitungsmachen in irgendwie 6 Wochen, dass wir so absorbiert waren. Das war eine ganz kleine Gruppe. Das waren vielleicht die erste DATS, das waren 5, 6 Leute. Also nein, es gab keine richtige Koordination. Wir haben uns schon sehr früh im November, glaube ich, entschieden, nicht mit dem neuen Forum oder als im Rahmen des neuen Forums zu erscheinen, sondern sozusagen wir gründen einen eigenen unabhängigen Verlag, der mit dem neuen Forum jetzt erstmal nichts weiter zu tun hat und kein Parteiverlag ist, weil das, also wenn ich immer wir sage, meine ich die drei Gründer, also Peter Frebel, Holger Ahrens und mich, das waren die drei Jungs damals, die das eben gegründet haben, ein Druckereifachberater, Facharbeiter, ein Fotograf, also ein Industriefotograf, der hat Schrauben fotografiert, der Holger, und wurde dann zu einem super Fotografen bei uns oder war schon immer super Fotograf und ich Krankenpfleger in der Psychiatrie. Wir haben uns einfach auf unsere Sache konzentriert und haben da genug gekämpft, um irgendwie mitzukriegen, wie das überhaupt funktioniert. Und eben alles in einem Zeitalter lange weit vor dem Internet. Also es war wirklich gar nicht so einfach, sich zu koordinieren und auszutauschen, zu erfahren, was die anderen machen. Das war ein richtiges aktives Bemühen notwendig und dafür hatten wir oft gar keine Zeit oder Kraft und ich glaube die anderen auch nicht.
Dann haben also vielleicht auch diese politischen Ausrichtungskonflikte, die dann im neuen Forum zutage getreten sind, gar nicht mehr so eine Rolle gespielt bei der anderen Zeitung?
Bei uns hat das wirklich überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben uns von vornherein eben versucht, so ein bisschen von einer konkreten politischen Bewegung unabhängig zu machen. Also bei vielen Fehlern, die wir gemacht haben, war das, glaube ich, richtig, weil es ja sehr schnell klar wurde, dass die Vorreiterinnen und Vorreiter der Bürgerbewegung eben ganz schnell überholt werden von den Ereignissen selbst. Und zumindest so viel historische Erfahrung hatte ich, ich interessiere mich ja immer schon sehr für Geschichte, schon wenn man die Französische Revolution oder die Russische anguckt, dass immer die Vorreiter am schnellsten weg sind sozusagen. Das war aber nicht so sehr eine Absicherung im Sinne der persönlichen Absicherung, sondern eher ein Gefühl, wir wollen uns nicht so eindimensional auf eine Sache festlegen lassen, sondern wir wollen, wenn möglich, offen sein für das, was da kommt. Im Sinne einer, was wir am Anfang ja dachten, einer verbesserten, wahrhaftig sozialistischen, menschlicheren DDR. Es war ja eine Zeitung, die ganz stark diesen Anspruch des eigenständigen DDR-Seins vertrat, was natürlich auch ein bisschen zeigt, dass die Verwurzelung unter zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeitern und nicht besonders stark war, denn für die war das völlig unakzeptabel, dieser Gedanke.
Wie viele Exemplare habt ihr dann drucken lassen? Wie seid ihr das Zeug losgeworden? Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht möglich, wenn da so große Montagsdemos immer waren.
Genau, die Flugblätter wurden uns aus der Hand gerissen. Wirklich, wir haben die ersten Mal, glaube ich, 5.000, dann 10.000 auf dann schon aufgebrochenen Kopierschutz gedruckt. Also da haben dann schon viele Menschen Mut bewiesen. Es war so, in der DDR waren alle Kopierer versiegelt, verplombt und die Kopien wurden eben abgezählt und unterlagen einer direkten Überwachung, damit eben keine illegalen Kopien hergestellt werden konnten. Das hat dann im Herbst 89 irgendwann keinen interessiert mehr. Und glaube ich, ab dem vierten Exemplar dieses Flugblatts haben wir eine richtige Druckerei gehabt, die auch gesagt hat, ist uns egal, wir machen das jetzt einfach. Dann die Zeitung wir haben eine Zuteilung des Papiers von Betriebszeitungen oder überflüssigen Betriebszeitungen im Bezirk Leipzig bekommen. Das war das schlechteste Papierqualität und haben 40.000 Exemplare drucken können. Die waren bei den ersten Nummern innerhalb einer halben Stunde ausverkauft. Also alle diese 5 oder 10 Leute, die das geschrieben haben, haben sich auf die Straße gestellt auf dem Augustusplatz und irgendwie vor dem Hauptbahnhof und die waren in 10 Minuten alle die Zeitungen. Das war damals dieses unglaubliche Bedürfnis und diese unglaubliche Gier nach irgendetwas anderem zu lesen als diese immer gleichen Phrasen, die in den sozusagen offiziellen Zeitungen standen.
Irgendwann sind ja die Montagsdemos so ein bisschen versandet. Habt ihr das dann auch über den Postvertrieb, den gab es ja in der DDR, verkauft oder über Geschäfte oder wie lief das dann weiter?
Ja, wir haben dann, sind dann in den Postvertrieb reingegangen, sind in die Geschäfte reingegangen, hatten dann viele so sympathisierende Cafés und ja, so viele Cafés gab es gar nicht, aber die Partys eben gab und Geschäfte, die uns vertrieben haben. Und das wurde dann irgendwann professionalisiert. Der Straßenverkauf nahm ab, der Geschäftsverkauf nahm zu. Und das ging eigentlich alles immer noch gut bis ungefähr zur Währungsunion im, also am 1. Juli 1990, also nach der Wahl im März 1990 gab es so einen ersten Rückgang, da waren die 40.000 nicht mehr immer sofort ausverkauft, da waren es dann vielleicht mal nach 35.000, 32.000, aber nach dem 1. Juli 1990, also der Umstellung von DDR-Mark auf D-Mark, war der Verkauf halt dann mit einem Schlag halbiert, vielleicht 20.000. Das erschien uns als riesige Katastrophe, heute wäre immer noch super viel für heute, für damals war es, dann irgendwann haben wir es nicht, und dann ging es stetig abwärts.
Irgendwann habt ihr euch wahrscheinlich Gedanken machen müssen, wie man vielleicht die Leute dann doch wieder erreicht, oder ging das dann so?
Es waren verschiedene Sachen. Erstens, wie man die Leute erreicht und zweitens natürlich auch, wie diese Vertriebsstrukturen funktionieren. Das war ja ein wirklich sehr komplexes Problem, das wir sehr lange auch nicht überblickt haben. Es ist so, dass die es in der Bundesrepublik damals und auch heute wieder ein Verbot gibt, dass der Pressevertrieb, das sogenannte Grosso, so heißt das, in den Händen der Zeitungsverlage liegen darf, damit nicht die großen Verlage ihre eigenen Zeitungen verkaufen und die kleineren Verlage an die Wand drücken. Genau das ist aber passiert. Das heißt, die fünf größten westdeutschen Zeitungsverlage haben mit der alten DDR-Regierung noch vor der Wiedervereinigung einen Vertrag ausgehandelt, das Presse-Grosso komplett übernommen. Und das quasi in ihrem Besitz gehabt und mit einem Schlag, die konnten also festlegen, wo liegt die Zeitung, wie wird die ausgelegt und was kostet der Vertrieb. Und wir haben eine Mark gekostet und der Vertrieb hat eine Mark 50 gekostet, ja, eine Mark 40 waren es glaube ich. Das heißt, wir haben mit jeder verkauften Zeitung Verlust gemacht. Rein ökonomisch haben wir dieses ganze Spiel, wie das mit dem Pressekrosse läuft und dass das natürlich ein unglaublich probates Mittel war, praktisch die gesamte DDR-Zeitungslandschaft auszulöschen innerhalb weniger Monate. Das haben wir sehr spät verstanden. Wir haben es irgendwann verstanden, aber war auch nicht viel zu machen. Es gab dann Klagen dagegen. Es wurde, glaube ich, 94 vom Bundesverfassungsgericht für ungültig erklärt, diese Konstellation. Nur da gab es halt keine unabhängigen DDR-Verlagslandschaft mehr sozusagen.
Diese Deals sind dann auch eingetreten, bevor da überhaupt die Treuhand da mitgemischt hat, oder?
Das war vorher. Das war vor der Treuhand. Das ist, und damit unterlag es nicht bundesdeutschen Gesetzen. Denn es gibt so ein paar Kernbereiche, die große westdeutsche Konzerne bereits privatisiert haben, monopolisch privatisiert haben vor der Wiedervereinigung. Das betrifft das Stromnetz, das wurde relativ schnell wieder aufgehoben, weil das war sehr strategisch gefährlich. Da haben einige große westdeutsche Stromkonzerne quasi das Monopol des ostdeutschen Strommarkts versucht zu übernehmen. Es betraf das Bankenwesen, da hat die Deutsche Bank die Staatsbank der DDR übernommen. Das blieb so. Das betraf die Versicherung, da hat die Allianzversicherung, die Deutsche Versicherung, also die staatliche Alleinversicherung der DDR und mit allen Kundendaten übernommen. Es betraf das Pressegrosso. Das sind die Sachen, die ich kenne. Es gibt vielleicht auch noch mehr. Bestimmt gibt es noch mehr. Und diese Deals, die vor der Wiedervereinigung eingefädelt worden waren, die galten ja nach DDR-Recht. Und damit galten die weiter in der Bundesrepublik, obwohl sie nach bundesdeutschen Gesetzen eigentlich ungültig gewesen wären. Das war ein schlauer Trick, könnte man sagen, jetzt mal, wenn man es wertungsfrei bewerten will. Und die Wertung kann ja jeder Mensch sich selbst dazu geben.
Jetzt vielleicht mal dazu, wie diese frühen Ausgaben von der anderen Zeitung so aussahen. Ich habe mir die Ausgaben angeguckt. In der Stadtbibliothek kann man sie sich angucken, schön gebunden. Das Papier ist mir aufgefallen, der etwas schwache Druck am Anfang. Aber auch die Inhalte waren für mich doch auch sehr beeindruckend. Da waren zum Beispiel so zeitdokumentarische Berichte von Holger Jackisch mit drin. Wie ist der denn zur Leipziger Anderen Zeitung gekommen und welche Rolle hat vielleicht so eine Verwurzelung in so einer Tradition literarisch ambitionierter Untergrundheftchen wie Snowboy, wo dieser Holger Jackisch auch mitgemacht hat, gespielt da für die DAZ. Wie erinnerst du dich an Holger Jackisch überhaupt? Der ist ja schon leider verstorben.
Ja, Holger Jackisch war einer der großen Glanzpunkte, könnte man sagen, der DAZ. Es gibt ja in so einer Umbruchssituation immer Menschen, die plötzlich aus ihren alten Verhältnissen herausgerissen werden und aufscheinen und dann vielleicht sowas wie die Sterne der neuen Zeit werden. Und Holger Jackisch hatte alles Potenzial dazu, genau das zu werden. Ein großartiger Mensch, ein wunderbarer Reporter, sehr, sehr klug, sehr aber eben, also, wie soll man sagen, wie heute vielleicht weich, ohne irgendwie ein dabei nachgiebig oder so zu sein, sehr gut mit Menschen sprechen konnte, sehr gut Themen gefunden hat. Das war wirklich jemand, der, wo ich sehr stolz bin dass, und froh bin, dass wir in der DAZ ihm einen Raum geboten haben und anderen auch. Ne? Es gibt Anja Riediger, die als junge Studentin zu uns kam, die einfach irgendwie nachts um 3 nach der 15. Tasse Kaffee den Begriff LE geprägt hat, weil in diese Spalte Kultur in Leipzig, die wir da machen wollten, auf der Titelseite passte das nicht rein. Das war einfach zu lang. Und nach 50 irgendwie versuchen sie gesagt, nennen wir es doch einfach Kult in LE. Das passte rein. Und da war das Wort LE geboren. Was wir nun heute jeder und jede irgendwie benutzt. Es geht auf die DAZ zurück. Es war Stefan Schwarz, der großartige Kolumnist Dusty, mit all seiner verworrenen persönlichen Geschichte, aber ein großartiger, heute sehr erfolgreicher Autor. Ja, das war Volker Handleuk, der in den späten Zeiten der DAZ dazukam als Autor aus so einer Rostocker Hooligan-Szene, Hooligan-Fanscience schreibend, der dann später ein glaube ich, der eindrucksvollste und wagemutigste und verrückteste, mit persönlichem Risiko behafteste Kriegsreporter in der 90er Jahre wurde und auch sehr früh starb in Afghanistan 2001, gleich beim sozusagen beim Beginn der Operation in Afghanistan getötet worden ist als Reporter. Es ist Raban Ruttigkeit als Grafiker, der heute ein unglaublich erfolgreicher, toller Grafiker in Berlin ist, der unsere ganzen Comics machte und die Gestaltung. Also sind so Schmelzpunkt von Menschen gewesen, die plötzlich was, die waren ja vorher alle irgendwie Hilfskrankenpfleger wie ich oder Straßenbahnfahrer oder Hausmeister oder die gab es nicht in dem vorigen System und plötzlich waren sie da und begannen da zu leuchten. Das war, glaube ich, die größte Stärke der DAZ, ja.
Spielte das eine Rolle, dass es da so Samizdat-Heftchen wie Snowboy gab schon vorher, wo auch die Leute vielleicht schon geschrieben haben für?
Ich glaube, es spielte eine sehr große Rolle. Es gab einige, Holger Jakisch hast du erwähnt, ich selbst habe auch für solche Sachen geschrieben. Es gab den Anschlag, den Fotoanschlag, da hat der Holger Ahrens schon mitgearbeitet. Also im Umfeld von Judy Lübcke, ne, der Galerie Eigen und Art. Das spielte sicherlich eine Rolle. Dass es so eine Sehnsucht gab, zu schreiben, wie es wirklich ist, so dieses Kisch-Motto. Und das konnte mit einem Schlag eben nicht in irgendwie 10 Exemplaren, die keiner je zu sehen bekam, mit Wachsmatrizen abgeschrieben, das konnte mit einem Schlag in einer viel größeren Bühne befriedigt werden. Also ich bin sicher, dass dieses Untergrundschreiben eine viel richtige Rolle gespielt hat, aber es war nur eine der Ströme, die sozusagen dahin führte. Ne? Es waren viele Journalistikstudierende, sehr junge Frauen und Männer, die eigentlich ja über eine DDR-Parteilinie an die Journalistenschule in Leipzig gekommen sind. Niemand konnte Journalismus studieren, ohne in einer Partei oder Massenbewegung zu sein und das hieß immer in einer Staatstreuen zu sein. Aber das waren trotzdem Menschen, die sich eben genau die gleichen Fragen gestellt haben wie wir und die da so eine natürlich auch viel professionelleren Zugang hatten. Also das war eine weitere Strömung und dann gab es eben ältere, so 40, damals für uns uralte, 40-jährige Journalistinnen, vor allen Dingen Männer, die in Ungnade gefallen waren in den 80er Jahren in DDR-Medien oder aus der Sowjetunion kamen oder so und die mit einem Schlag dann auch wieder schreiben konnten und wollten. Also es gab so ganz verschiedene Herkünfte der Menschen. Das war ja das Tolle, dass es nicht eine Filterbubble waren, sondern dass wir eigentlich auch sehr verschieden waren und auch in vielen Dingen nicht derselben Meinung waren.
Jetzt haben wir uns getroffen auf einer Veranstaltung am Sonntag, wo es um diese Zeitungen im Aufbruch, diese anderen Zeitungen im Aufbruch und auch Techno, was ja auch so ein Aufbruch war, ging. Und da war viel von Sprachlosigkeit in dieser Umbruchszeit die Rede. Aber ich erinnere mich auch an so sehr eigenwillige Punkbands aus dieser Zeit, die Zerbrochenen Igel oder Hamilch aus Bagdad, wo du, glaube ich, mitgewirkt hast. Also es gab auch so eine Explosion an sprachlichem Ausdruck, würde ich sagen. Hatte das auch einen Eindruck dann vielleicht auf so einen Tonfall von einer Zeitung, solche surrealen Punkbands, die es da entstanden sind in der Zeit?
Ich glaube ja, dass es wirklich diese Mischung aus diesen beiden Dingen ist. Also aus einer Sprachlosigkeit vielleicht einer Generation, die, so einer Elterngeneration vielleicht eher, die eben mit dieser plötzlichen Arbeitslosigkeit, mit dieser völligen Überforderung konfrontiert waren und gleichzeitig so eine Lust an Sprache oder Absurdität von Sprache. Ne? Es gab diese viele Sprache, diese viele schöne Sprache, diese Werbesprache aus dem Westen. Es gab dieses, plötzlich können wir alles sagen, also in der DAZ die berühmt-berüchtigten irgendwie in 6-Punkt-Schrift geschriebenen Essays über georgische Dichter des 15. Jahrhunderts. Auch das haben wir ja gemacht und das ist natürlich in seiner Hilflosigkeit schon wieder rührend. Das ist natürlich überhaupt nichts mit dem Lebenswelten der Menschen in Leipzig des Jahres 1990 zu tun, aber wir haben es ihm trotzdem gemacht. Es gab, glaube ich, zur selben Zeit ja beides. Und Hamid aus Bagdad, na klar, das war ja mit meinem ältesten lieben Freund Peter Liebe zusammen die Bandgründung, da haben wir Jacques Prévert-Texte vertont, irgendwie mit 15-Minuten-Songs und solche Sachen. Klar, das war nochmal was anderes. Das war eher so ein Genuss am alles ist jetzt erlaubt. Es bedeutet zwar nicht mehr so viel, aber wir testen das jetzt mal aus, sozusagen.
Gleichzeitig gab es in Leipzig auch die Message, die auch durch so einen besonderen Humor hervorgestochen ist. Gab es da Querverbindungen des Kulturteils der DATS zu sowas wie Message?
Wir kannten uns natürlich, ne? Also Schwabel, Raban Ruttigkeit, den ich schon vorhin erwähnt habe, kommt aus dem Message-Umfeld. Also wir kannten einander, unsere Kultur- und Musikleute, insbesondere Björn Achenbach und Anja Riediger, haben, glaube ich, mit der Message noch mehr zu tun gehabt als jetzt ich, weil ich einfach um andere Dinge mich auch gekümmert habe. Aber die Message ist eine ganz cool, das waren die coolen Jungs so ein bisschen. Wir waren ja, ich weiß gar nicht, wir waren gar nicht so cool. Wir waren, das waren die coolen Jungs. Aber wir haben da schon, es gab schon, wie gesagt, viele Überschneidungen. Wir haben mit Schwabel gearbeitet, wir haben mit Raban gearbeitet, wir haben mit einigen anderen auch gearbeitet, aus von der Message-Umfeld, klar.
Ja, es gab ja in der Zeit auch so einen popkulturellen Aufbruch sozusagen. Es gab auch so das Jugendradio DT64, was da nochmal ab 89 vielleicht nochmal so inhaltlich auch einen Aufschwung erlebt hat. Die waren ja da 1990 noch staatlich finanziert und ja, aus so einer finanziellen Sicherheit lässt sich Journalismus natürlich auch unbeschwerter betreiben. Wie habt ihr auf sowas geblickt, dann auf so eine abgesicherten staatlichen Medien?
Ach, es erschien eigentlich 1990 gar nicht sicher zu sein. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendeine Rolle gespielt hat, ob jetzt jemand abgesichert ist oder nicht. Wir dachten ja von uns auch, wir sind abgesichert, wir haben eine super Idee, wir haben eine super Zeitung, was soll uns passieren? Wir werden die ostdeutsche FAZ. Das war ja sozusagen eine ganze Zeit lang unsere Überzeugung. Ich wollte mich ja darum kümmern, dass das funktioniert. Und ich persönlich habe nicht wahrgenommen, dass wir in irgendeiner Weise darüber diskutiert haben, oh, die sind vom Staat finanziert, oh, die haben es besser als wir. Das gab es damals eigentlich bei uns nicht, diese Art von Debatte. Und jede Woche diese Nummer zu machen, jede Woche diese Zeitung zu machen mit diesen wenigen Leuten, das bedeutete eben auch einfach immer zu Arbeit. So viel Zeit hatten wir gar nicht, uns darum zu kümmern.
Ich glaube, so im Sommer 1990 ging dann die Auflage auch so ein bisschen runter.
Drastisch, ja.
Ihr habt dann im Herbst versucht, noch Investoren aus den USA auch ins Boot zu holen. Wie ist das damals abgelaufen?
Naja, wir waren ja so ein bisschen in Deutschland, natürlich kannte uns irgendwie, in Westdeutschland hat sich natürlich für uns überhaupt nicht interessiert, logischerweise nicht, da war nie einer, aber die Engländer, die BBC, die Franzosen und vor allen Dingen die US-Amerikaner waren halt bei uns. In New York Times gab es einen großen Artikel über uns, und der National Herald Tribune hat oft über uns berichtet, und daraufhin, da waren wir halt so eine Mode, zusammen mit ein paar Jungen in Ungarn, Polen, Tschechen. Wir waren die jungen Revolutionäre und Revolutionärinnen aus Osteuropa, irgendwie exotisch, und für ein Jahr war das eben eine große Mode. Ich war sehr oft in den USA eingeladen, ich mit Salzburger, dem Herausgeber der New York Times, irgendwie mich getroffen, die mochten uns irgendwie, oder also im Sinne von, ne, jetzt nicht, ne, nicht mal, also auf keiner Ebene irgendwie gleichgestellt, ich habe gar nicht verstanden, worum es da geht, aber die fanden uns irgendwie lustig und die haben dann eben gesagt, wir machen da eine Anzeige für euch, wir schreiben über euch, vielleicht finden wir Investoren, vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit. Es gab auch einen englischen Verlag, einen britischen Verlag, Ingersoll, die einsteigen wollten in die DATS, nicht unbedingt, weil sie die DATS vielleicht so gut fanden, aber weil es eine Möglichkeit war, über so einen Umweg in den deutschen Pressemarkt reinzukommen, weil der war sonst komplett aufgeteilt schon unter den westdeutschen Verlagen. Es gab da ganz viele Gespräche, die am Ende immer wieder an der stetig sinkenden Auflage und an den zu geringen Gewinnerwartungen und vielleicht auch an unseren zu wenig auf Gewinn ausgerichteten Persönlichkeiten gescheitert ist.
In den 20er Jahren, da gab es so ein Satireplättchen namens Der Drache, und die hatten auch versucht, dann damals nach Dresden und Chemnitz zu expandieren, sind auch ökonomisch gescheitert, und ihr habt das auch versucht. Wie weit sind denn diese Expansionspläne in Sachsen dann gediehen bei euch?
Na, Halle hatten wir eine eigene Halle-Ausgabe. Das hat relativ schnell funktioniert. Ich kannte viele Leute in Halle, weil ich kam ja aus Merseburg eigentlich, also wo die Bezirksstadt Halle war. Und in Halle hatten wir also praktisch einen eigenen Vertrieb und eine eigene Hallenser-Ausgabe, die Hallenser, andere Zeitung. Und es gab dann den Plan einer Dresdner-Ausgabe, Dresdner, andere Zeitung. Es gab ein Büro, es gab einen Büroleiter, es gab Leute. Und mit der Nummer 65, also der nächste Nummer, wäre die erste Dresdner Andere Zeitung erschienen. Also dann hätte es zwei Regionalausgaben der DAZ gegeben. Das war das war so eine Strategie der Verbreiterung, auch um den Fußabdruck zu erhöhen. Es war ja so, dass wir nicht, das Ende war ja ein etwas kurioses Ende bei uns. Es war ja nicht so, dass wir mit einem Schlag festgestellt haben, wir sind pleite oder so. Wir waren ja eigentlich sogar gerettet. Also die DAZ war gerettet. Ein Investor hatte tatsächlich, der Erbe eines nicht so großen, aber relativ renommierten westdeutschen Zeitungsverlages, hatte Mehrheitsanteile der DAZ erworben und kräftig investiert daraufhin oder versprochen zu investieren. Das heißt, wir haben große Kredite der Sparkasse bekommen, große, große Kredite, neues Büro, die Dresdner Ausgabe, die letzten Ausgaben, wenn du bis zum Ende geguckt hast, sehen ja dann auch viel schicker aus. Plötzlich neue Drucktechnik, neues Format, neues alles, neue Werbekampagne, die noch begann mit dem Geld. Und aber dann hat die Familie dieses jüngeren, also Ende 30, Anfang 40-jährigen Mannes beschlossen, dass das nicht geht und dass sie ihn enterben werden, wenn er in eine solche irre Zeitung wie uns investiert. Und auf diesen Druck der Anwälte und Notare und wer da alles ankam, wurde der Vertrag gecancelt und die Sparkasse hat sofort den ausgezahlten Kredit sofort, also augenblicklich, auf fällig gestellt. Und deswegen gab es diese sofortige Insolvenz. Die war gar nicht, also in dem Sinne war die DAZ gerettet und ging dann Insolvenz. Das war eine sehr kuriose eigene Geschichte innerhalb der Geschichte eigentlich.
Weil es gab dann ja auch irgendwann die Kulturbeilage, den Kreuzer nämlich, der heute noch existiert, ab Januar 1991, glaube ich. Und der wurde am Anfang, glaube ich, sogar finanziell vom Freistaat Sachsen gefördert. Wie sehr hätte denn vielleicht so eine staatliche Förderung auch der Medienvielfalt dienen können, oder denkst du, dass das überhaupt möglich ist? Denn es ist ja immer dann auch eine Konkurrenz zu den nicht finanzierten Medien.
Ich weiß gar nicht, ob wir, also ich höre das jetzt zum ersten Mal, ich sage nicht, dass es nicht stimmt, aber ich war jetzt nicht der für die Finanzen zuständige Mensch, sondern für die Inhalte. Ne? Der Kreuzer war so eine Idee zwischen Peter Hinke von der Kornewitzer Verlagsbuchhandlung und mir, zu sagen, wir, also bei ihm die Idee im Rahmen der Buchmesse, Möglichkeiten für Anzeigenkunden, Vierfarbanzeigen, bessere Finanzierung, ein kluges finanzielles Konzept, und bei mir so ein bisschen dieser Größenwahn. Damals begannen die Süddeutsche, die FAZ mit diesen bunten, intensiveren Blättern, das machen wir ja auch, da wir ja quasi so sind in Ostdeutschland, vom Anspruch her, also machen wir das auch. Und da traf sich in dem Sinne mal ökonomischer Wunsch und inhaltlicher Vision, die trafen sich da, und der Kreuzer hat das hat ja funktioniert mit den Anzeigen, war der einzige Ort, an dem es tatsächlich durch die Verlagsanzeigen überhaupt Anzeigen in Größenordnungen gab. Von einer Förderung weiß ich nicht, ich kann das nicht ausschließen, aber ich weiß das nicht. Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass der Freistaat Sachsen, gegründet im Oktober 1990, im Januar 1991 bereits über sowas wie Förderstrukturen, die in irgendeiner Weise funktionsfähig gewesen wären, verfügte. Aber das ist eine interessante Frage der Forschung. Ich kann den damaligen Finanzgeschäftsführer nochmal fragen, ob das so war, ob der sich noch erinnert. Grundsätzlich glaube ich, kann das für Medien so nicht funktionieren. Ne? Die Förderung hätte ja jetzt auch bloß einen Zustand verlängert, der zum Beispiel über das Zeitungsgrosso-System, über diesen Quasi-Monopol, über den Verkauf der LVZ an Springer Matzak, über die Monopolisierung des Leipziger Zeitungsmarkts durch Springer, das sind ja die viel grundlegenderen Probleme. Und da kann man noch ein bisschen Geld drauf schütten, aber diese strukturellen Probleme lassen sich dadurch ja sowieso nicht lösen.
Ja, da hast du jetzt schon was angesprochen. Im April 91, glaube ich, ist dann die LVZ an den Matzak Verlag in Hannover gegangen, der zum Teil zu Springer gehört hat. Und ja, das Tageblatt war ebenfalls Springer und die Bildzeitung sowieso Springer. Und damit haben dann 75% des Leipziger Tageszeitungsmarktes zu Springer gehört. Ja, wie wirkt sich dann so eine mediale Einfalt auf eine Stadt wie Leipzig aus?
Na, am Anfang war es ja noch gar keine mediale Einfalt. Es gab noch das Tageblatt, es gab noch Wir in Leipzig. Der ausschließlich auf ökonomischem Professionalität gegründete Versuch von westdeutschen Gründern, eine Leipziger Wochenzeitung zu machen, der auch gescheitert ist. Am Ende ist tatsächlich die dahinterliegende strukturelle Ödnis, also eben im Vertriebssystem, glaube ich, das wirkliche Problem. Und am Ende ist das eben rausgekommen, was jetzt ist. Wobei natürlich die Tageszeitungen weltweit sterben, die Regionalzeitungen weltweit sterben. Das ist im Zuge des Internets natürlich eine ganz andere Herausforderung geworden. Aber klar, das, was es im Sommer 1990 gab, 8, 9 Zeitungen in Leipzig, 10 irgendwie, wenn man alle durch die Union hatte, noch eine eigene Leipzig-Ausgabe, das Tagblatt. Es gab noch hier die Morgenpost, Leipziger Morgenpost und so weiter. Also egal, ob man die nun gut oder schlecht findet, es gab halt einfach sehr viel. Das ist halt alles komplett weg. Es ist eben eine Monostruktur. Für eine Stadt der Größe von Leipzig ist das schade. Aber es ist eben jetzt nun mal so, wie es ist. Es ist gar keine, weiß gar nicht, ob es wirklich eine böse Verschwörung ist. Ja, dieses Crosso-System, das war schon hart und das war wirklich auch ein großer Fehler, glaube ich, weil dadurch so ein Grundmisstrauen gegenüber Medien natürlich im Ostdeutschland bis heute entstanden ist und so weiter. Also alles rächt sich auf Dauer irgendwie. Aber klar, es gibt immer wieder Versuche, was Neues zu machen. Leipziger Internetzeitung, Kreuzer existiert immer noch. Aber es ist natürlich keine in dem Sinne lebendige wilde Medienlandschaft in Leipzig. Die ist nie mehr entstanden, ja.
Ja, was hat die DATS damals so ausgemacht? Was stand drin? Also ich bin jetzt auf so Sachen gestoßen, die eben so die Verstrickungen der Stasi aufdecken. Da habe ich einen Bericht von dir über Rolf Opitz und die Stasi gefunden. Dann waren aber auch viele so Sachen schon am Anfang drin, wo es um so einen Ausverkauf von Infrastruktur, zum Beispiel der Kulturbetriebe, an den Westen ging. Waren das solche Themen dann gehäuft, die die DATS beschäftigt haben, oder kann man das nicht so leicht sagen?
Naja, wir haben wir haben im Laufen versucht, während wir schon gerannt sind eigentlich, versucht darüber nachzudenken, wohin rennen wir denn eigentlich? Und haben immer wieder versucht, dann Konzepte zu durchdenken in der Zeit, in wenigen Zeit, die wir hatten, wohin die Zeitung gehen könnte. Es gibt ja eine relativ klare Gliederung, es gibt klare feste Seiten und Rubriken von Anfang an, die dann mal erweitert werden und mal sich etwas wandeln, aber die grundsätzlich da sind. Und klar, es hat uns das beschäftigt, was uns umgeben hat. Das war am Anfang viel natürlich eine Stasi-Problematik, wobei uns das nie so wahnsinnig interessiert hat, weil es natürlich auch immer doppelbödig war, weil die Stasi natürlich auch sehr schnell immer benutzt worden ist oder ja, um jede Art von ostdeutscher Identitätsbewahrungsversuch von etablierteren Leuten abzuschießen, es war ein zweischneidiges Schwert. Wir haben da einen Teil natürlich mitgemacht, weil es uns auch beschäftigt hat, weil wir auch teilweise, also nicht alle, ne, es gab die Journalistikstudenten, Studierenden, es gab die älteren Redakteure, die geschasst worden sind früher, es gab die aus der Opposition kommenden. Und klar hatten wir Oppositionsleute, da meine ich jetzt mich damit, und die Leute, die so eine Geschichte hatten wie ich, null Sympathien für das MFS. Aber es war zu viel Vergangenheit. Es war eher das, was uns beschäftigt hat, war, glaube ich, eher die Gegenwart und die Zukunft. Ne? Also die ganzen Fragen, Umwelt war ein Riesenthema. Es war einfach eine ganz kaputte Stadt. Und ich komme aus Merseburg, die noch viel kaputter war. Das hat uns einfach wirklich sehr beschäftigt. Die ganzen gesellschaftspolitischen Fragen. Welche Gesellschaft wird es denn? Gibt es irgendeine realistische Chance, etwas einzubringen von der DDR, vom Sozialismus? Wie findet diese ganze Wiedervereinigung statt? Das waren eigentlich so die Hauptthemen, die mich uns beschäftigt haben.
Ja, du hast dann nochmal versucht, im Februar 1992 die Überreste der DATS mit der ebenfalls ja damals dann so ein bisschen kriselnden Die Andere in Berlin zu fusionieren. Wie lange hat das dann noch funktioniert in Berlin?
Es war so, dass Klaus Wolfram, der Chefredakteur, Herausgeber der Anderen in Berlin, mich schon lange angerufen hatte und immer wieder gesagt hat, lass uns doch was zusammen machen, lass uns auch doch DATS und Die Andere zusammenlegen, was aufgrund der verschiedenen Verlagsstrukturen, der Anbindungen an den Basisdruckverlag in Berlin, das war alles nicht so einfach. Nach dem Ende der DATS ging das einfacher und wir haben uns ausgemacht, dass wir so eine Art Relaunch würde man heute sagen, also Neubelebung der anderen, neues Format, ein bisschen moderner und so. Das war dann, glaube ich, schon wirklich ziemlich professionell. Und ich bin dann nach Berlin gegangen, habe ein paar Leute von der DATS mitgenommen und wir haben dann in Berlin nochmal ein Jahr an der anderen gekämpft. Das war dann, glaube ich, schon wirklich eine professionelle Zeitung, auch eine gute Zeitung. Aber es war einfach zu spät. Die andere hatte den großen Vorteil, dass sie durch die Veröffentlichung der berüchtigten Eubel-Liste, das war eine Liste von hochgeheimen, auf sogenannten Offizieren in besonderem Einsatz, 5000 Namen, die also in keiner Stasi-Datei auftauchten, die Einflussagenten waren, sein sollten. Ne? Mit dieser Liste, die haben sie sich zugespielt bekommen und haben sie verkauft, also gedruckt verkauft, haben sie sehr, sehr, sehr viel Einnahmen gemacht und damit konnten die ein Jahr sich länger finanzieren, aber die Zeitung hat auch wieder mit dem Vertriebssystem, auch wieder mit den mangelnden Werbeeinnahmen, mit jeder verkauften Auflage, mit jeder verkauften Exemplar Verlust gemacht, sodass das dauerhaft halt auch nicht tragbar war.
Ja, gerade im Westen, in Westberlin gab es ja auch schon die Taz, gab es da eigentlich einen Austausch, die hat sich ja auch so als alternative Zeitung verstanden, so ein bisschen.
Ja, es gab wirklich wenig Berührungspunkte. Es war am Ende... Ich habe keine richtige Erfahrung mit der Taz gemacht, also ich kann dazu eigentlich nicht wirklich was sagen. Es gab, glaube ich, 2, 3 Begegnungen, wo es natürlich auch ein bisschen, auch die Westlinken haben auf die Ostlinken ein bisschen herabgeschaut, nicht nur die Westkapitalisten. Das war so mein Gefühl, aber das kann auch wirklich gewesen sein, dass ich einfach nicht genug verstanden habe, worum es eigentlich ging.
Waren ja vielleicht doch noch irgendwie getrennte Welten.
Da bin ich sicher, ja.
Also heute, da konzipierst du ja Ideen für dokumentarische Film- und Fernsehprojekte, soweit ich weiß. Wird es irgendwann vielleicht nochmal die verfilmte Geschichte dieser anderen Zeitungen bei der Doc-Woche in Leipzig zu sehen geben?
Das ist eine interessante Frage. Es gab den Versuch, die Idee zu diesem Jubiläum der 30. Auflage sozusagen, des 30. Jahrestages der ersten DATS da im Film nochmal einen Druck zu machen. Wir hatten ein sehr cooles Zeitungskonzept zusammengestellt, das wir auch mit einem renommierten Verlag zusammen gemacht hätten und dann kam halt Corona und der völlige Einbruch der Werbeeinnahmen für jede Art von Verlag und damit wurde das Projekt leider abgesagt. Es wäre die Frage, worum geht es? Also eine Selbstuntersuchung würde mich nicht interessieren. Die Frage wäre nicht, also mich würde nicht interessieren, die Geschichte von, mich würde interessieren, wohin führt die Geschichte uns jetzt, heute, morgen, damit es auch vielleicht jemanden unter 50 oder unter 80 interessiert. Das, wenn es jemandem gelingt, so einen Fokus zu finden, finde ich das einen tollen Film. Wenn es so eine Reminiszenz ist, so eine Erinnerung, so wie Opa erzählt vom Krieg, dann interessiert es die anderen nicht und dann interessiert es mich aber auch nicht genug.
Ja, was kann man für die Gegenwart lernen? Das ist natürlich eine wichtige, berechtigte Frage. Die Medien kriseln ja auch in der Gegenwart.
Ja, und diese Transformationsprozesse der Medien sind natürlich noch brutaler und noch viel unbarmherziger, als sie jemals damals hätten uns vorstellen können.
Ja, man kann das Thema auch nur so streifen und so drüber blicken. Das ist ja unmöglich, diese ganze lange DATS-Geschichte wirklich im Detail hier zu besprechen. Ich bedanke mich jedenfalls sehr bei Jan Peter von der DATS über diesen geschichtlichen Einblick und kann vielleicht nur dazu aufrufen, sich die historischen Ausgaben doch nochmal anzugucken. Die sind ja noch in den Archiven und Bibliotheken einzusehen. Und es macht auch ein bisschen Spaß, in diese Zeit zurückzublicken. Ist jetzt 30 Jahre her, aber viele Themen von damals, wie zum Beispiel der Klimawandel, den habe ich darin entdeckt in einer Ausgabe, sind heute eben auch noch aktuell.